Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Willkommen nochmal von mir auch. Schön, dass wir Gemeinschaft haben können. Schön, dass wir so herrliche Räume haben. Freust du dich über diese herrlichen Räume, die Gott uns geschenkt hat? Also ich kann mich erinnern, es war vielleicht 5 Jahre her, wo wir hier diesen unausgebauten Speicher angeschaut haben. Burkhard, du weißt es noch. Und was jetzt daraus geworden ist, das ist einfach nur herrlich. Vater, danke, dass wir in so herrlichen Räumen zusammenkommen dürfen. Danke, dass du uns diese schönen Räume geschaffen hast, dass wir uns hier wohlfühlen können. Und Vater, wir wollen dir danken für alles, für das Leben, für die Ewigkeit, für die Erkenntnis, für die Einsicht, für die Weisheit, für die Liebe. Danke, Amen. So, wir klicken nochmal. Heute haben wir den dritten und letzten Teil unseres Themas, sei weise mit der Weisheit Gottes. Wir haben festgestellt, es gibt eine Weisheit dieser Welt und es gibt eine Weisheit, die um so viel höher ist. Das ist die Weisheit Gottes. Wenn wir ein Studium zur Weisheit machen, dann kommen wir an dem Buch Prediger nicht vorbei. König Salomo war der weiseste Mensch, der auf Erden je gelebt hat. Er hat eine Weisheit gehabt wie keiner vor ihm und keiner nach ihm. Du sagst, ja, und was ist mit dem Herrn Jesus? Er sagt, ja, ihr seid von unten, ich bin von oben. Er hat die Weisheit von oben gebracht. Das müssen wir unterscheiden. Aber die Weisheit unter der Sonne, die hat keiner in dem Maße gehabt wie Salomo. Und am Anfang war alles super, war alles gut. Wenn wir die Geschichte lesen in 2. Chroniker oder im 1. Könige, dann sehen wir, wie treu und hingegeben König Salomo war, wie Gott ihn und das ganze Volk Israel gesegnet hat. Aber das Ende müssen wir anschauen und das Ende war schrecklich, ist abgefallen. Er hat 700 Fürstentöchter geheiratet und 300 Nebenfrauen gehabt und ist dann in den Götzendienst dieser Frauen verfallen. Ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sagt Gott zu ihm, sodass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Wir unterteilen das in folgende Kapitel. Kennst du schon? Heute geht es um die Themen die Weisheit Gottes, der Tod und die Ewigkeit und das Fazit. Ganz kurze, schnelle Zusammenfassung vom letzten Mal, damit ich Zeit habe für das Thema. Wir haben gesehen, wie großzügig, gnädig und barmherzig Gott den Menschen gegenüber ist, wenn sie an ihn glauben, ihn als ihren Gott und Schöpfer ehren und ihm gehorsam sind. Immerhin hat Gott uns geschaffen, dich und mich. Wir sind die Schöpfung Gottes. Wir waren verloren, aber er hat uns erkauft. Durch den höchsten Preis, der zu zahlen war, das Leben seines erstgeborenen Sohnes. Du bist erkauft. Du gehörst dir nicht mehr selbst. Du gehörst jetzt Gott. Im Gehorsam sind. Wir sehen aber auch, wie die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist die Liebe, keine Frage. Aber bitte, das ist nur die eine Seite Gottes. Er ist auch die Gerechtigkeit und das Gericht. Wenn diese Zeit der Gnade vorbei ist, dann wird Gott das Gericht über diese Welt bringen. Lies Offenbarung 6 und folgende. Gott ist auch die Gerechtigkeit und das Gericht, das dürfen wir nie vergessen. Wir baden uns gerne in der Liebe Gottes. Wir sehen aber auch, wie die Gerechtigkeit Gottes das Gericht über die Menschen bringt, die gottlos leben, ihn verachten, ihre eigenen Wege gehen, gemäß ihren Begierden. Jeder Mensch weiß in seinem Herzen, weil Gott hat die Ewigkeit in sein Herz gelegt. Er weiß, es gibt die Ewigkeit. Er weiß, es gibt einen Schöpfer. Anhand der Schöpfung kann er erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Aber er verdrängt es. Warum? Weil er weiß, wenn es wirklich Himmel und Hölle gibt, wo er landen wird. Und darum macht es lächerlich, verdrängt es und dann kann er leben, wie seine Begierden es möchten. Verstehen wir, Geschwister? Das ist der Wirkungskreis. Gott wird verdrängt. Das gilt auch für uns, die wir unter dem neuen Bund leben, das Gericht Gottes. und sogar durch den Geist der Sohnschaft, den wir empfangen haben, nun Kinder Gottes sind. Das gilt auch für uns. Das Gericht Gottes fängt am Hause Gottes an. Er richtet immer zuerst seine Kinder, bevor er die Welt richtet. Er richtet dich und mich heute. Und wenn wir weg sind, dann wird er die Welt richten. Und wie schrecklich dieses Gericht ausschaut. Offenbarung 6 und folgende. Nimm dir eine halbe Stunde Zeit, lies die Gerichte. Oder wenn du nicht so gern lesen möchtest, schau unsere Botschaften an über die Offenbarung. Letztes Jahr, zweites Halbjahr. Unser Segen ist geistlicher Natur und wir sind mit allem geistlichen Segen in den Himmelswelten gesegnet. Wir sind Himmelsbürger. Dort ist unser Segen. Dazu lesen wir Epheser 1,3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Sehen wir das? Der Herr Jesus Christus hat einen Gott. Siehst du das? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben den gleichen Gott und den gleichen Vater wie der Erstgeborene. Wir sind Nachgeborene, wir sind Geschwister. Ganz wichtig, dass wir dieses Geheimnis verstehen. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Christus sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Wenn wir entrückt werden, sitzen wir mit auf dem Thron Gottes. Verstehen wir das, was das bedeutet? Wie er uns in ihm, in Christus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wir sind für Gott vorherbestimmt. Für ihn sind wir geschaffen. Für ihn sind wir erlöst. Nicht für uns, für ihn. Allerdings können wir diesen Segen, der für uns unvorstellbar ist und für die Ewigkeit gilt, verlieren bzw. einschränken. Du kannst deinen Lohn für die Ewigkeit kürzen, einschränken. Und wenn du nicht aufpasst, sogar ganz verlieren. Sogar geht es so weit, dass du das ewige Leben verlieren kannst. Es gibt ja diese Lehre, einmal gerettet, immer gerettet, du kannst dein Heil nicht verlieren. Aber dann wäre unser freier Wille eliminiert. Dann wären wir nicht mehr wirklich frei. Das widerspricht vollkommen der Schöpfungsordnung Gottes. Vollkommen. Johannes, 2. Johannes, Vers 8, seht auf euch selbst. Er spricht zu wiedergeborenen Christen, seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert. Sehen wir das? Wir können es verlieren. Er spricht ja zu Christen, wiedergeborenen Christen. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Oh, das hast du jetzt hinzugefügt. Nein, das ist Vers 9 in 2. Johannes. Habe ich nicht hinzugefügt, habe ich wieder nur abgeschrieben. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Zum Thema Arbeit haben wir gesehen, dass diese kein Fluch aus dem Sündenfall ist, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein Auftrag Gottes an die Menschen, welcher ihnen Freude bereiten sollte, dieser Auftrag, der Auftrag zu arbeiten. Für einen gesunden und normalen Menschen ist es unerträglich, keine Arbeit zu haben. Der Mensch hat zwei elementare seelische Bedürfnisse. Er muss geliebt und gebraucht werden. Geliebt und gebraucht. Wenn eines oder sogar beides fehlt, geht der Mensch zugrunde. Das kennt jeder aus seiner eigenen Lebenswelt. Du kennst bestimmt Menschen, die nicht mehr gebraucht werden, vielleicht auch gar nicht mehr geliebt werden, die gehen zugrunde in kürzester Zeit. Die werden über Nacht alt und gehen zugrunde. Salomo stellte fest, Prediger 6,7, alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund und doch wird seine Begierde nicht gestillt. Der Mensch, der für sich lebt, der lebt in der Sinnlosigkeit eines Lebens, das keinen Sinn vermittelt aus der Sicht dieser Welt. Was ist der Sinn des Lebens? Wofür lebe ich? Es ist ein Werden, ein Sein und ein Vergehen. Wozu? Weshalb kommt der Prediger zu derart verzweifelten Schlussfolgerungen? Weil er die Arbeit vom rein egoistischen Standpunkt aus betrachtet, wobei man im persönlichen Vorteil das einzige Ziel sieht. Und das begleitet uns im Alltag, das begleitet uns auf der Arbeit, in der Gesellschaft, vielleicht sogar in der Familie. Dagegen haben wir eine ganz andere Einstellung. Schau, Kolosser 3, 23, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wenn du ein neues Projekt entwickelst, dann sagst du, ich entwickle das so, als würde Jesus da einziehen. Alfred, als würde Jesus da einziehen. So entwickle ich das Projekt mit so viel Liebe und Hingabe und Qualität und ja, was ihr auch tut. Sergio, wenn du ein neues Projekt entwickelst oder vorantreibst, du tust es so, als würde der Herr Jesus dieses Projekt empfangen. Paula, wenn du kochst, dann kochst du so, als würde der Herr Jesus mitessen. Wenn ich ein Auto repariert habe, dann habe ich so repariert, als würde Jesus das fahren nachher. Hoffentlich funktioniert da alles und stottert der Motor nicht, Gunti. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. So, jetzt zum nächsten Thema heute, die Weisheit Gottes. Wie oft hören wir, dass die früheren Tage besser waren als heute? Der Prediger warnt uns vor solchen Gedanken. Wir sollen nicht glauben, dass es für die vorherigen Generationen leichter oder besser war. Prediger 7,10, sage nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Es ist Torheit. Im ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther wird die Weisheit der Welt der Weisheit Gottes gegenübergestellt. Und hier sehen wir den Unterschied zwischen der Weisheit dieser Welt und der Weisheit aus Gott. 1. Korinther 1,4, ich danke meinem Gott allezeit, euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Also wir sehen hier schon viele Dinge in dem einen Vers. Wem dankt er? Dem Herrn Jesus? Nein. Wem dankt er denn? Ich danke meinem Gott allezeit, euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Sehen wir das? Hier gibt es Gott und in Christus Jesus haben wir alle Gnade empfangen. Wir danken Gott in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Und wir werden das heute aufklären. Ist jetzt das Wort die Bibel, ist es das Menschenwort oder ist es Gottes Wort? Ist die Bibel, wenn es Gottes Wort ist, nur sinngemäß Gottes Wort oder ist jedes Wort Gottes Wort? Was denkst du? Haben die sinngemäß den Willen Gottes aufgeschrieben oder ist es wörtliche Inspiration, Wort für Wort. Gott hat genau gesagt, welches Wort er verwenden soll. Das wäre natürlich faszinierend, wenn es wörtliche Inspiration wäre. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters, hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit, die Welt durch ihre Weisheit, Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Jeder sagt, was ihr da, ihr seid doch eine Sekte, was ihr da glaubt und so weiter, das ist doch ein Blödsinn. Das haben irgendwelche Schafbauern vor hunderten, tausenden von Jahren geschrieben, das glaubt ihr heute noch. Habt ihr noch nichts gehört von der Aufklärung? Seid ihr so beschränkt? Ja, wir sind so beschränkt. Schon damals, zur Zeit des Apostels, wurde klar, wer demütig genug war, seine eigene Weisheit in Frage zu stellen. Hast du die Demut, das, was du weißt oder zu wissen glaubst, in Frage zu stellen? Auch deine Erkenntnis theologischer Natur, bist du bereit, das in Frage zu stellen, aus Liebe zur Wahrheit? Warum frage ich das? Weil ich dir sage, dass 99,99% nicht bereit sind. das in Frage zu stellen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben. 1. Korinther 1,26, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Ja, aber wenn doch der, der ist ein Intellektueller und versteht doch alles, wenn der an Gott gar nicht glaubt, wieso soll ich an Gott glauben? Ja, weil du demütig genug bist, deine eigene Weisheit in Frage zu stellen. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Wenn du den Johannes siehst oder den Petrus siehst, einfache Fischer, Männer, ungebildete Männer, die mit ihren Händen gearbeitet haben. Und schau mal, wie die schreiben, wie ein Professor. Aus der Weisheit Gottes. Wenn du die Petrusbriefe liest oder die Johannesbriefe liest, dann sagst du, das gibt es doch gar nicht, dass das einfache Fischer waren, wie die schreiben. Ja klar, die haben den Geist Gottes, die haben die Weisheit Gottes. Die haben ihre Weisheit abgelegt und aus der Weisheit Gottes gehandelt, geschrieben, geredet. Damit er das Starke zu Schanden mache und das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott auserwählt. Ja, wer seid denn ihr? Ein Bauträger und ein Unternehmensberater. Ihr wisst es besser. Der Papst und alle Bischöfe, Kardinäle, die wissen es nicht, aber ihr wisst es, gell? Ihr seid ja ganz schlau. Ihr habt die Weisheit mit dem Löffel gegessen. Nein, es geht uns wie dem Johannes und dem Petrus. Wir haben die Weisheit Gottes empfangen durch seinen Geist. Nicht aus uns heraus reden wir. Es ist alles aus dem Wort Gottes. Es ist alles aus der Weisheit Gottes. Wir wissen gar nichts. Wir wissen nur, was uns Gott offenbart, wo uns Gott Licht gibt über seine Weisheit, das wissen wir. Und nur das verkündigen wir hier. Und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte macht. Ich meine, Jesus hätte es ja ganz einfach gehabt. Er hätte ja nur die ganzen hohen Priester und die ganzen Priesterschaft nehmen müssen und sagen, so Leute, jetzt werde ich euch einmal auf den neuesten Stand bringen. Wir machen ein Update, Neues Testament, zack, und jetzt geht's los. Hat er nicht. Warum? Warum nicht? Warum nimmt er einfache Leute, Fischersleute, einen Zolleinnehmer, der aus Sicht der Juden ein elender Kerl war, der mit den Besatzungsmächten zusammengearbeitet hat? Warum nimmt er solche Leute? Weil er das Verachtete genommen hat, nicht das Edle, nicht das Angesehene. Warum? Weil er gewusst hat, die wissen selber nichts. Die sind offen. Das ist durch meinen Geist in ihnen. Die Weisheit meines Vaters verkündigen lassen kann. Die wissen nichts. Und das war die Voraussetzung. Die Griechen als Bild für die Intellektuellen suchten die Weisheit als ihren Götzen in der Philosophie, ohne tatsächlich zur Erkenntnis zu gelangen. Philosophie ist ein griechisches zusammengesetztes Wort Philio, Liebe, Sophia, die Weisheit dieser Welt, der Philosophen. Philosophie heißt Liebe zur Weisheit dieser Welt, Philosophie. Ohne tatsächlich zur Erkenntnis zu gelangen. Ja, in der Welt haben die Philosophen hohes Ansehen und werden geehrt und bewundert. Aber Gott setzt sie alle beiseite und rückt den Christus auf den rechten Platz, der uns geworden ist zur Weisheit von Gott. Christus ist uns geworden zur Weisheit von Gott. In Christus haben wir die Weisheit Gottes empfangen. Durch Christus wird die Weisheit Gottes wirksam und sichtbar. Er ist das ewige, lebendige Wort und der wahre Ausdruck der Gedanken Gottes. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort Gottes wurde Fleisch. In den früheren Tagen hat Gott durch mancherlei Propheten zu uns gesprochen. In den letzten Tagen durch seinen Sohn, den er gesandt hat. Im 1. Korinther 2 wird uns die wunderbare Offenbarung der göttlichen Weisheit mitgeteilt. 1. Korinther 2, 6, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters. Die Philosophen sagen also, netter Kerl, aber verrückt. Lass ihn ausspinnen und dann schauen wir, was wir machen können mit dem. Jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden. Also die Mächtigen, das ist ein Bild für die Fürsten. sondern wir reden Gottes Weisheit und jetzt kommt es in einem Geheimnis. Die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Wenn du das Geheimnis Gottes, ist ja ein Geheimnis, ist immer etwas, was bisher verborgen war und was Gott jetzt offenbart. Du findest das Geheimnis Gottes nicht im Alten Testament. Du findest das Geheimnis Gottes nicht in den vier Berichten, Evangelien genannt. Du findest das Geheimnis Gottes nicht in der Apostelgeschichte, du findest es dort nicht. Du findest das Geheimnis Gottes in der Lehre Jesu Christi. Wo? In den Briefen der Apostel. 21 Briefe im Neuen Testament. Mehr als zwei Drittel des Neuen Testaments ist die Lehre für die Gemeinde, die Lehre Jesu Christi, die er durch seine Apostel uns mitgeteilt hat. Und dort müssen wir dieses Geheimnis suchen. Das war verborgen. Und jetzt hat es Gott offenbart. Der Herr Jesus hat es auf Erden, wo er das Evangelium des Reiches verkündigt hat, nicht offenbart. Gott hat es durch seinen Sohn nicht offenbart. Sondern der Herr Jesus Christus, lesen wir eindeutig, er hat das Evangelium vom Reich verkündigt. Sie haben das tausendjährige Reich erwartet. Die haben alles verkauft in Jerusalem, die sogenannte Urgemeinde, wo wir auch geglaubt haben früher, wir müssen uns an ihr orientieren. Die haben alles verkauft, weil sie das so interpretiert haben, Pfingsten, dass jetzt Joel 30 erfüllt, wo Gott seinen Geist auf ganz Israel ausgießt und dann das tausendjährige Reich etabliert wird. Aber sie haben nicht verstanden, die haben das Geheimnis nicht gewusst, dass weil sie den Sohn Gottes verworfen haben, ans Kreuz gebracht haben, Gott das ausgesetzt hat. Er hat das Reich nicht etabliert. Im Sohn Gottes, im König des neuen Reiches, sagt der Herr Jesus, sieh, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber sie haben ihn verworfen. Und dann hat Gott das ausgesetzt und dann hat er das Geheimnis offenbart. Und was war das Geheimnis? Das Geheimnis des Christus. Jetzt ruft Gott sich Kinder aus dieser Welt heraus. Bis alle herausgerufen sind und dann richtet er diese Welt. Diese Welt geht dem Gericht entgegen. Das ist das Geheimnis. Und das Geheimnis ist, dass wir Brüder des Erstgeborenen sind. Dass wir Kinder Gottes sind. Und darum habe ich das von der Hochzeit heute im inspirierenden Wort geschrieben. Was ist dein Fokus? Du bist Himmelsbürger. Als Himmelsbürger bist du verlobt. Mit wem? Mit einem Mann. Aber wenn doch Christus Gott ist, dann bin ich mit Gott verlobt. Du bist verlobt mit einem Mann. Hast du das gelesen? 2. Korinther 11. Ich habe euch verlobt mit einem Mann, nicht mit Gott. Da steht nicht mit Gott, mit einem Mann. Wer ist dieser Mann? Der erstgeborene Sohn Gottes. Und du bist der Nachgeborene. Ich habe euch verlobt mit einem Manne, damit ihm eine keusche Jungfrau zugeführt wird. Du bist Himmelsbürger, du bist verlobt. Das ist dein Beziehungsstand. Du bist verlobt. Gott hat seine Weisheit in einem Geheimnis durch alle Zeitalter hindurch verborgen, um sie von ihm auserwählten Menschen mitzuteilen. Dir und mir ist es mitgeteilt. Menschen, die nicht den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott empfangen haben. Dir ist es offenbart. Und mir. Dieses Geheimnis offenbarte Gott als das Geheimnis des Christus. Ein Geheimnis, denkt nochmal dran, ist etwas, das bisher verborgen war, aber jetzt offenbar gemacht wurde. Als das Geheimnis des Christus, das ins, im Evangelium des Christus mitgeteilt wird. Der Herr Jesus und auch seine Jünger bis an die Enden der Welt haben das Evangelium vom Reich verkündigt. Und dann 11 Jahre nach der Himmelfahrt passiert etwas. Da holt Gott den Paulus in den Himmel und offenbart ihm das Geheimnis des Christus. Und jetzt wird das Evangelium des Christus verkündigt, nicht mehr das Evangelium vom Reich. Was ist das Evangelium von Christus? Dort wird das Geheimnis des Christus offenbart, das Gott in seinem Herzen verschlossen hatte. Und wir dürfen es wissen. Und ich kann sagen, ich bin jetzt über 30 Jahre mit dem Wort Gottes vertraut. Ich habe es bis vor 3 Jahren nicht erkannt, das Geheimnis des Christus. Das hat uns Gott offenbart, circa vor 3 Jahren. Und jetzt plötzlich wird alles klar. Jetzt brauchen wir keine Verrenkungen mehr machen und Kompromisse. Jetzt müssen wir nicht mehr denken, eigentlich widerspricht sich das Wort von vorn bis hinten. Und dann kommt die Bibelkritik und das ist der Anfang vom Ende. Wenn du die Tür aufmachst mit Bibelkritik, kommt ein wenig Sauerteig herein und er durchsäuert den ganzen Teig. Schau dir die Kirche an. Der Sauerteig hat alles durchsäuert. Auch die Evangelikalen. Und wie hat es der Feind geschafft? Wie? Ich sag dir wie. Das wissen wir heute im Rückblick. Immer durch die Lieder, durch die Liedtexte. Und darum hat uns der Heilige Geist so sensibel gemacht. Über die Liedtexte. Weil über die Liedtexte hat dieser charismatische Geist Einzug gehalten in die Kirchen. Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche. Alles dieser Geist. Der charismatische Geist. Der Geist der Irrlehre. Ein anderer Jesus. Ein anderer Geist. Ein anderes Evangelium. Und Geschwister, aus dem Grunde sind wir so sensibel, was die Liedtexte betrifft. Weil da ist Rhythmus, das geht ins Herz. Immer wieder wiederholen wir dieselben Verse und es geht ins Herz. Und da schleicht sich der Teufel durch diesen Sauerteig in die Kirche Gottes hinein. Und darum, lasst uns wachsam sein, Geschwister. Epheser 3, 4, beim Lesen sagt der Paulus, könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken? Ja, wie Geheimnis? Der Herr Jesus hat uns doch das Evangelium schon verkündigt. Der Paulus sagt, beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Er offenbart, sieh, ich sage euch ein Geheimnis, sagt er. Weil das hat der Herr Jesus nicht offenbart, bewusst nicht. Sondern jetzt erst wird es verkündigt, das Geheimnis des Christus. Und das Geheimnis des Christus, nochmal, ist, dass Jesus Christus der erstgeborene Sohn Gottes ist und dass du ein Nachgeborener bist. Dass Gott viele Söhne hat und Töchter sind auch Söhne. Hier ist weder Mann noch Frau. Das ist das Geheimnis des Christus. Und das dürfen wir empfangen und glauben und uns freuen. Mit unaussprechlicher Freude. Und die Hochzeit des Lammes haben wir vorhin angeschaut. Es findet die Hochzeit statt im Himmel. Und da ruft zum ersten Mal die Schrift Halleluja aus. Aber in den Psalmen steht es auch, ja, das ist prophetisch für Offenbarung 19. Da findet die Hochzeit des Lammes statt. Da werden wir mit dem Herrn Jesus, dem Erstgeborenen, vereint. Wir sind seine Braut, er ist unser Bräutigam. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Da wird die Vereinigung vollzogen. Und dann sind wir in Ewigkeit bei ihm und regieren mit ihm dieses Universum. Im Auftrag unser aller Vater, unser aller Gott. Wo es doch kein anderes gibt, Evangelium meint er im Brief an die Galater, einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Geschwister, es gibt ein Evangelium des Christus im Kontrast zum Evangelium vom Reich. Das musst du für dich selber erkennen, sonst kannst du das nicht verstehen und nicht einordnen. Studiere in der Heiligen Schrift für dich das Evangelium vom Reich und das Evangelium des Christus und dann erkenne den Unterschied für dich selber. In der Lehre Jesu Christi für die Gemeinde, das sind die 21 Lehrbriefe der Apostel und die Kapitel 1 bis 3 der Offenbarung. Das ist die Lehre für die Gemeinde. Wird uns die Weisheit Gottes von heiligen Männern, die vom Heiligen Geist geleitet waren, in Worten, die der Geist lehrt, mitgeteilt. Siehst du das? In Worten, die der Geist lehrt. Warum haben die für die Liebe Gottes das Wort Agape genommen? Es gibt ja drei Begriffe für die Liebe. Warum haben die Agape genommen? Weil der Heilige Geist gesagt hat, du nimmst Agape. Du nimmst jetzt den griechischen Begriff Agape. Weil das für die weltliche Liebe nicht verwendet wird. Du nimmst für die göttliche Liebe das Wort Agape. In Worten, gelehrt vom Geist, verstehen wir, Geschwister, nicht nur der Sinn ist vermittelt, sondern jedes Wort ist vom Geist eingegeben. Die haben genau das Wort aufgeschrieben, was der Geist Gottes ihnen eingegeben hat. Die Schrift ist Wort für Wort inspiriert. Und jedes Komma ist inspiriert. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Bibelkritik. Wenn wir das Geheimnis des Christus nicht unterscheiden, wenn wir die Heilszeiten nicht unterscheiden, dann sagen wir, ach Gott, hör doch auf, die Bibel widerspricht sich ja von vorn bis hinten. Du hast Auge um Auge, Zahn um Zahn, die Feinde töten. Und jetzt liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen. Die widerspricht sich doch von vorn bis hin. Ja Mensch, du hast die Heilszeiten nicht verstanden. Das war eine ganz andere Heilskörperschaft damals. Da wollte Gott das irdische Volk mehren und segnen. Und die mussten die Feinde, die Götzendienst betrieben haben, die Gott verachtet und verlacht haben, die mussten sie töten. Das war aber eine andere Heilszeit. Heute tötest du niemanden. Heute leben wir im Zeitalter der Gnade. Und wenn du das nicht unterscheidest, dann kommt die Bibelkritik mit so einer geöffneten Tür da rein und dann ist alles durchsäuert, dann ist alles kaputt. Wenn wir das nicht unterscheiden. Also wurde in den Botschaften nicht nur der Sinn Gottes vermittelt, sondern sogar jedes einzelne Wort, das sie verwenden sollten, hat der Heilige Geist diesen Männern vorgegeben. Und wenn wir das verstanden haben, wenn du das festhalten kannst, dann hat Bibelkritik keinen Einfluss. Dann grenzt du die Bibelkritik aus, konsequent. 1. Korinther 2,12, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Nur durch den Geist Gottes erkennst du und erkenne ich das, was uns von Gott gegeben ist, sonst nicht. Davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Die Botschaft Gottes an uns Menschen, an die Gemeinde, im Evangelium des Christus, versteht keiner, es sei denn, er hätte den Geist Gottes. Du und ich, wir können es verstehen, weil wir den Geist Gottes haben. Die Welt versteht es nicht. Für die ist es Blödsinn, Torheit. Das ist die wörtliche Inspiration des Wortes Gottes. Und wenn wir das festhalten, Geschwister, dann haben wir gewonnen. Weil in unserer Zeit der Teufel schießt die Kirche Gottes sturmreif. Aber damit wehren wir dieses trojanische Pferd ab, das sich überall eingeschlichen hat durch den charismatischen Geist. Wir wehren diesen Trojaner ab. In der Konsequenz. Das mag manchen nicht gefallen, mancher mag sich aufregen, dass wir so kleinlich sind und jetzt Liedtexte ändern, aber ich sage dir nochmal. Durch diese charismatischen Lieder hat sich der Sauerteig eingenistet. Und dadurch sind alle Bewegungen durchsäuert worden. Alle Bewegungen durchsäuert. Schau doch heute, wenn wir nur eine Gemeinde finden würden im Großraum München, die die gesunde Lehre verkündigt, wir würden uns sofort vereinigen. Aber wir finden keine, wir finden keine. Wir haben viele Versuche gemacht. Wir finden keine, Geschwister. Das ist so schlimm. Und darum sagt der Herr Jesus in Offenbarung 3 zur Gemeinde in Philippi, du kleine Herde. Wir sind eine kleine Herde. Weil der Teufel hat es geschafft, mit seinem trojanischen Pferd, mit seinen Liedern, Rock- und Popmusik und den falschen Liedtexten, den Sauerteig hineinzubringen. Und Geschwister, ein wenig Sauerteig durchsäuert alles. Und die sagen sogar, lasst uns die Strategie des Sauerteigs verwenden, sagen die. Wenn wir einen ausbilden und der geht in seine Gemeinde zurück, dann soll er doch diese Lehre wie ein Sauerteig austeilen in seiner Gemeinde. Und so ist es passiert. So ist es passiert. So haben die charismatischen Geister Einzug gefunden in alle Gemeinden Gottes. Nicht in alle, bei uns nicht. Bei uns nicht. Und wir wehren uns mit Händen und Füßen. Manches Mal mag dir das ein bisschen übertrieben erscheinen, aber ich sage dir, wehret den Anfängen. Das ist die wörtliche Inspiration des Wortes Gottes. Wir verstehen, dass die Bibel Gottes Wort ist und nicht das Wort von Menschen. Dazu lesen wir 2. Petrus 1, 21, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Wer ist in der Lage, die Weisheit Gottes zu verstehen und für sich persönlich anzunehmen? Der natürliche Mensch vernimmt davon nichts. Vielmehr ist es ihm sogar eine Torheit. Der Philosoph, der mag so gebildet sein, wie er mag, und 5 Doktortitel haben, er vernimmt nichts. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, weil es nur durch den Geist Gottes erkannt werden kann. 1. Korinther 2,14, ein natürlicher Mensch, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Siehst du das? Der Doktor der Theologie, wenn er nicht von Neuem geboren ist, wenn er nicht den Geist Gottes hat, kann er es nicht erkennen. Verstehen wir? Lass dich doch nicht blenden von seinen Doktortiteln. Er kann es nicht erkennen, es sei denn, er hätte den Heiligen Geist. Ich sage nicht, dass ein Doktor der Theologie den Heiligen Geist nicht empfangen kann. Ich sage nur, hat er den Heiligen Geist, dann hör auf ihn, ansonsten nicht. Nur derjenige Mensch, der aus Gott von Neuem geboren ist und den Heiligen Geist hat, also ein Geistlicher ist. Du hast zwei Naturen in dir. Du hast den Geist Gottes empfangen und du hast die verdorbene menschliche Natur. Du hast zwei Naturen. Jetzt ist die Frage, welche Natur setzt sich durch? Deine alte verdorbene Natur, die Sünde, der Sünder, setzt der sich durch in deinem Leben? Oder der Geist Gottes in dir? Beide wollen an deine Entscheidungskompetenz heran. Die ist in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem menschlichen Geist. Und jetzt ist die Frage, 1000 Mal am Tag, wie entscheidest du dich? Nach der alten Sündernatur oder nach der neuen Gottesnatur? Wir sind göttlicher Natur teilhaftig geworden. Ja, wir haben im Fleisch sind wir der Natur des Teufels teilhaftig. Aber im Geist sind wir göttlicher Natur teilhaftig geworden. Lebst du im Geist oder im Fleisch? 1. Korinther 2,15, der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Der natürliche Mensch, der Doktor und so weiter, kann dich nicht beurteilen. Er kann nicht über dich urteilen, weil er versteht das gar nicht, was Gott dir gegeben hat. Er kann es nur sagen, netter Kerl, aber verrückt. Lass ihn stehen lassen. Wenn er anfängt mit der Bibel, hau ab. Ja, okay. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Hast du den Sinn, Christi? So, wir kommen zum Tod und der Ewigkeit. Für den Prediger, der ein Bild für den Menschen dieser Welt ist, war der Tod das Ende von allem. Er hatte die Erkenntnis, dass dieser sowohl den Weisen wie auch den Toren, den Reinen und den Unreinen, und sowohl dem, der das Gute tut, als auch den Sünder treffen. Der Tod. Da sehen wir, dass ein undurchdringlicher Schleier verhinderte, dass der Prediger über den Tod hinaus auf die Ewigkeit schauen konnte. Ist es nicht für die Ungläubigen und damit vollkommen Unwissenden aller Zeiten und gerade auch in unserer Zeit nicht auch so? Ja. Obwohl die Bibel heute so weit verbreitet ist wie nie zuvor. Das sagt gar nichts. Das ist den Weisen dieser Welt eine Torheit, was in der Bibel steht. Also ist die Sache klar. 2. Korinther 2,3. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, das Evangelium des Christus, vom Geheimnis Gottes, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Es gibt einen Point of no return. Wenn die Gemeinde in den Himmel entrückt ist, wird wieder das Evangelium vom Reich verkündigt. Das wissen wir aus der Heiligen Schrift. Aber derjenige, der heute das Evangelium gehört hat und gehört hat und gehört hat und es abgelehnt hat, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat, die können sich nach der Entrückung der Gemeinde nicht mehr bekehren. Geschwister, das ist eine ganz ernste Sache. Wer heute das Evangelium hört und sich nicht bekehrt, und er übersieht den Zeitpunkt der Entrückung und hat sich bis dahin nicht bekehrt, dem sendet Gott den Geist des Irrwahns, weil er die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat. Wenn Gott sagt, weil er die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat, dann muss er es gehört haben, weil sonst könnte er es ja gar nicht annehmen. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, sendet ihnen Gott den Geist des Irrtums. Und dann glauben sie dem Antichristen. Und der Herr Jesus sagt, ich bin vom Vater gekommen, mich nehmt ihr nicht an. Wenn einer kommt in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen, der Antichrist, wenn wir weg sind. Den werden sie annehmen. So ist es. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Christus ist nicht Gott. Er ist Gottes Bild, er ist der Sohn Gottes. Und du bist auch ein Sohn Gottes. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist das Geheimnis des Christus, das so viele nicht verstanden haben. Die ernsthafte Christen sind, bitte. Aber sie haben es nicht verstanden. Warum nicht? Weil sie glauben, sie wüssten schon alles und nicht mehr hungrig sind nach der Wahrheit. Aber Gott erwartet, wer Durst hat, der komme und nehme das Wasser. Hast du Durst? Dürstest du, wie der Hirsch nach dem Wasser dürstet, wenn er vom Salz geleckt hat? Dürstest du nach dem Wort Gottes? Dann wird dir Gott diese Dinge offenbaren. Sonst nicht. Sonst nicht. Die Zukunft war für den Prediger verschlossen und damit auch die Ewigkeit. Immer, wenn er vom Tod und dem Jenseits spricht, erkennen wir, dass er keinerlei Erkenntnis oder Vorstellung oder gar Offenbarung über Gott, den Himmel und die Ewigkeit hatte. Er hatte keine Offenbarung. Er konnte nur seine Beobachtungen mitteilen und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Er hat den Geist Gottes nicht gehabt. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen gar nichts. Und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Das ist die Lehre derer, die sagen, nach dem Tod ist eh alles aus. Das war die Erkenntnis von Salomo. Auch ihr Lieben, ihr Hassen, ihr Eifern ist längst verloren gegangen. Sie haben ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. In deiner Kraft. Ja, Heilige Geist sagt, wir sollen es in seiner Kraft, in Gottes Kraft tun, in der Kraft des Heiligen Geistes. Nein, der Prediger sagt, das tue in deiner Kraft. Denn es gibt weder Tun noch Berechnung noch Kenntnis noch Weisheit. Im Sheol. Sheol ist das hebräische Wort für Hades im Griechischen, das heißt Totenreich, in den du gehst. Da gibt es nichts mehr. Es ist vorbei. Der Herr Jesus kam in diese Welt als Licht und dieses Licht hat die Finsternis in unserem Herzen verdrängt und ersetzt. Salomo hat im Herzen Finsternis gehabt, kein Licht. Aber der Herr Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen und er hat es hell gemacht. In deinem und in meinem Herzen. Jetzt haben wir das Licht. An die Stelle der Hoffnungslosigkeit, des Scheols, ist eine glückselige Hoffnung getreten, sodass das Jenseits keine gähnende Leere ist, die unser Herz mit Angst erfüllt, sondern das Jenseits ist für dich und für mich das Vaterhaus, im Haus des Vaters, am Tisch des Vaters, mit dem Erstgeborenen, mit dem wir Hochzeit haben werden. Und dann sind wir alle miteinander der Christus Gottes. Das sind wir heute schon. Aber wir haben noch den todverfallenen Leib an uns. Für ein wahres Kind Gottes ist der Tod nicht mehr der König der Schrecken. Für die Welt ist der Tod der König der Schrecken. Und ich habe es erlebt in meinem Bekanntenkreis. Da ist der Mann gestorben und ein paar Monate später ist die Frau gestorben. Weil ihr Herz zerdrückt worden ist durch die Trauer und den Schmerz. Aber wenn wir wissen, dass derjenige, der in Christus verstorben ist, in der Himmelsherrlichkeit ist, dann können wir nur dankbar sein und uns freuen. Und uns freuen. Für ein wahres Kind Gottes ist der Tod nicht mehr der König der Schrecken, sondern lediglich das Abscheiden aus dieser Welt in die Herrlichkeit zu Gott. Wir haben eine Hoffnung, Geschwister, die hat die Welt nicht. Wir werden alle Zeit mit unserem Herrn Jesus verbunden und mit ihm eins sein als der Christus Gottes. Und wenn du das heute mitnimmst, dass nicht nur der Sinn Gottes in der Bibel vermittelt wird, sondern Wort für Wort, dann lies bitte nochmal Kapitel 19, Offenbarung. Lies es heute Nachmittag und freu dich mit aller Freude, die dir möglich ist. Weil das ist so herrlich, was uns Gott da offenbart und vorstellt. Wir werden alle Zeit mit unserem Herrn Jesus verbunden und mit ihm eins sein als der Christus Gottes. 1. Thessalonicher 4,17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, wenn du nicht verstirbst bis zu dem Zeitpunkt, wo der Herr Jesus uns ins Vaterhaus holt, die übrig bleiben. Zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Wir werden nie mehr von unserem Herrn getrennt. Und schließlich wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und wird mit uns in Ewigkeit auf dieser Erde Gemeinschaft haben. Offenbarung 21,1. Und denn der erste Himmel und die, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und da nicht verwirren lassen, da ist textlich was passiert da. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn die erste Erde war vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das Meer ist nicht mehr. Ja, gibt es da auf der neuen Erde kein Meer mehr? Nein, er sagt nur, dieses Meer ist nicht mehr. Ob es da ein Meer gibt auf der neuen Erde, wissen wir nicht. Aber das Meer ist nicht mehr. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und jetzt halte ich fest, Gott, von Gott ist die Rede. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Fazit, damit sind wir durch. Die Offenbarung, die der weiseste Mensch, der jemals unter der Sonne lebte, nämlich König Salomo, die Weisheit, die er nicht hatte, ist die Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen war. Wie lange? Bis ins Jahr 41 circa. Bis ins Jahr 41. Null ist die Geburt Christi. 41 Jahre später ist das Geheimnis des Christus offenbart worden. Das hatte Gott bis dahin in seinem Herzen verschlossen. Der Teufel wusste es nicht. Wenn er das gewusst hätte, und die Weisen dieser Welt, wenn die das gewusst hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Der Teufel wusste es nicht. Gott konnte es nicht offenbaren. Weil wenn es Gott offenbart, hätte es der Teufel gewusst. Aber er wusste es nicht. Und er hat gedacht, wenn ich den Sohn Gottes töte, dann ist es vorbei. Er hat nicht verstanden, dass er gerade den Willen Gottes vollzogen hat. Aber heute weiß er es natürlich. Die Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen war. Kein Engel, kein Mensch, kein Prophet, niemand wusste es. Bis zum Jahr 41. Und die nur derjenige empfangen kann, der aus Gott von Neuem geboren ist und den Heiligen Geist hat, um göttliche Dinge zu verstehen. Alles, was Gott durch seinen Sohn in diese Welt gebracht hat und durch sein Opfer möglich machte, wurde uns durch seinen Geist, den Geist Gottes, offenbart. Wir dürfen heute diese Weisheit empfangen und verstehen, was damals den Menschen nicht möglich war. Das war eine andere Heilszeit. Da hat Gott sich ein irdisches Volk gebildet. Heute ruft Gott himmlische Kinder heraus. Seine andere Heilszeit. Zeitalter der Gemeinde, Zeitalter der Gnade. Warum lässt Gott es zu? Weil wir im Zeitalter der Gnade leben. Jeder kann sich heute für Gott entscheiden. Gott hält seinen Zorn zurück, sagt die Schrift. Aber wenn wir weg sind, dann schau mal, mit welcher Wucht der Zorn Gottes über diese Erde kommt. Mit welcher Wucht. Warum lässt Gott es zu? Weil Gott jetzt seinen Zorn zurückhält. Gott hält seinen Zorn. Gott ist zornig. Er hält seinen Zorn zurück. Das ist alles. Er ist zornig. Ohne diese Offenbarung konnte der Prediger weder den Erlöser und Heiland Jesus Christus noch die Liebe des Vaters oder den Himmel und die Ewigkeit erkennen. Er konnte es nicht. Ein Schleier war vor das Jenseits gelegt. Er konnte nur im Diesseits beobachten. Mehr konnte er nicht. Welch eine tiefe Dankbarkeit zu unserem Gott und Vater und zu unserem geliebten Herrn Jesus ist in unseren Herzen. Er hat unser Leben vollkommen neu gemacht. Die Arbeit ist kein Fluch für uns, sondern vielmehr tun wir sie aus Liebe für und zu unserem Herrn. Ab morgen arbeitest du für den Herrn. Und wenn du einen miesen Vorgesetzten hast, sagst du, egal, Herr Jesus, ich mache es für dich. Ich mache es für dich, Herr. Von dir kommt mein Lohn. Ich mache es wegen diesem miesen Kerl nicht. Ich mache es für dich, Vater. und für den Sohn Jesus Christus, meinen Herrn. Und dann wirst du mit Freude deine Arbeit tun. Und Gott wird dafür sorgen, dass dein Vorgesetzter nicht mehr ganz so mies ist vielleicht, ja? Wenn es in seinem Willen ist. Irdische Güter werden ersetzt durch unseren Schatz im Himmel. Du gierst nicht mehr, nachdem alle Welt giert. Du orientierst dich nicht mehr an der Welt. Wir hassen nicht das Leben und verzweifeln auch daran nicht, so wie der Prediger, sondern wir freuen uns und sagen mit dem Apostel Paulus im 2. Timotheus 1,9, der hat uns errettet, Gott, und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat. Für Salomo und für Hiob war der Tod der König der Schrecken. Aber wir wissen, unser Herr hat den Tod zunichte gemacht. Der Tod kann uns nicht mehr festhalten. Wir haben den Tod überwunden. Warum? Weil er den Tod überwunden hat. Und in ihm haben wir den Tod überwunden. Wir haben ihn überwunden. Der den Tod zunichte gemacht hat. Übrigens, der letzte Feind, der abgetan wird, ist der Tod. Vorher wird der Teufel in den Feuersee geworfen, der falsche Prophet, der Antichrist. Und dann der letzte Feind, der Tod. Bis dahin können Menschen noch sterben. Aber woher kommt denn der Tod? Es ist ein Fremdkörper. Gott hat den Tod nicht geschaffen. Der Tod ist durch die Sünde in die Welt gekommen. Der Sünde sollt ist der Tod. Hat Gott den Tod geschaffen? Nein! Das ist ein Fremdkörper in der Schöpfung Gottes. Der ist hineingekommen durch die Sünde. Der Sünde sollt ist der Tod. Daher kommt der Tod. Den hat Gott nicht geschaffen. Aber Gott wird ihn vernichten. Der Herr Jesus hat ihn schon überwunden. Darum kann uns der Tod nicht mehr festhalten. Dich und mich. Wenn ich heute Nachmittag umfalle, habe ich nur meinen todverfallenen Leib verlassen und bin zum Herrn gegangen. Er kann mich nicht festhalten. Er kann nur den Leib festhalten, der dann verwest. Aber mich kann er nicht festhalten. Der Herr hat den Tod überwunden. Und in meinem Herrn habe ich den Tod überwunden. Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ja, der menschliche Geist lebt ewig, ja. Aber in der ewigen Verdammnis, das nennen wir nicht Leben. Das ist Hölle. Ewiges Leben ist bei Gott. Dort leben wir. Dort vegetieren wir. Fürchterlich, in fürchterlichen Umständen. Das ist kein Leben, Geschwister. Das ist ewiges Verfluchtsein. Das ist kein Leben. Ewiges Leben haben wir nur bei Gott. Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Amen. Amen. Das war jetzt eine Reise durch die Weisheit dieser Welt, im Gegensatz, Kontrast zur Weisheit Gottes. Ich hoffe, dass wir viel mitnehmen durften. Und ich bin dankbar für alle, die sich die Zeit genommen haben. Jetzt im Internet verabschieden wir uns. Schönen Sonntagnachmittag. Und ab morgen, denk dran, du magst es nicht für den miesen Chef oder die miesen Kollegen, du magst es für den Herrn aus Freude, weil von ihm wirst du seinen Lohn haben. Mit welcher Begeisterung wirst du morgen ans Werk gehen? Herr, endlich kann ich für dich wieder was tun und den Lohn vermehren im Himmel. Servus beieinander, alles Gute und bis nächsten Sonntag dann. Ciao.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.